R-A-D-I-O
Radio
F-U-C-H
S-E
Füchse.
Wir sind die
Radiofüchse
auf
www.radiofüchse.de.
Hallo, hier ist die Schauspielerin Jella Hase aus dem Film Fuck You Goethe und ihr hört die Radiofüchse auf www.radiofüchse.de.
Hallo, wir sind die Radiofüchse aus der Grundschule Tarnstraße. Und zu uns gehören
Jonas,
Fiete,
Emil,
Paul,
Ben,
Kasper
und Methan. Und wir grüßen Liam, der leider nicht im Studio ist. In unserer Sendung hört sich viel über die Vergangenheit und Zukunft. Weißt du noch, als wir auf der Marikmas waren? Das ist ein ganz altes Schiff in Hamburg. Es ist sogar über 100 Jahre alt.
Ja, das war doch toll. Und weißt du noch, als der Experte von Greenpeace gekommen ist?
Der hat uns ganz viel über Strom in der Zukunft erzählt.
Und wir haben über Einkaufen in der Zukunft im Internet gelesen.
Gleich hört ihr einen Bericht über Kinderarbeit vor. Aber erstmal hört ihr ein Lied von Fanta Fiona und das heißt 25.
Wir sind die
Radiofüchse.
www.radiofüchse.de.
Am Mikrofon ist jetzt Kasper
und Paul. Also ich fände es ganz schön blöd, wenn ich arbeiten müsste. Und du, Kasper?
Ich auch, Paul. Als Kind verdient man gar nicht so viel. Dann kann ich auch nicht in die Schule gehen, wenn man immer arbeiten müsste. Ich habe mit Ben doch einen Bericht über Kinderarbeit gemacht.
Genau, Kasper. Und jetzt erstmal
Ton ab!
Wir wollten mal wissen, ob Kinder vor 100 Jahren arbeiten mussten.
Man kann sich gar nicht vorstellen, dass Kinder arbeiten mussten. Aber das mussten sie, weil die Leute arm waren. Die Kinder mussten auch in die Schule, bis sie 14 Jahre alt waren. Also haben die Kinder morgens vor der Schule und abends nach der Schule gearbeitet. Die Kinder auf dem Land waren sogar von den Besitzern der Felder zur Arbeit gezwungen. Erwachsene und Kinder haben sich um die Felder und Tiere gekümmert.
Als es immer mehr Maschinen gab, mussten die Kinder auch in Fabriken arbeiten. Kinder von 9 bis 14 Jahren haben bis zu 12 Stunden gearbeitet und nicht so viel verdient. Sie mussten auch unter der Erde im Berg arbeiten. Weil die Kinder klein sind, konnten die Kinder besser in den Tunnel kriechen und dort arbeiten.
Und was sagen die Eltern dazu?
Die Eltern fanden es auch schrecklich, aber sie wussten nicht, wie sie sonst auskommen sollten. Der Geschäftsmann von der Fabrik hat sich gut gefühlt, weil er gedacht hat, er hilft den Familien. Die Kinder haben genauso geschuftet wie die Erwachsenen, bekamen aber dafür viel weniger Geld. Viele der Kinder wurden krank oder starben. Einen Arzt konnten die Familien sich nicht leisten. Vor ca. 110 Jahren wurde die Kinderarbeit in Deutschland verboten.
Zum Glück. Oder möchtest du 12 Stunden am Tag arbeiten, Ben?
Nein, ich will lieber spielen und lernen.
Hey, da sind wir wieder, aber jetzt erstmal Schluss mit Sabbeln.
Warum denn, Paul?
Weil jetzt erstmal das Lied Levels von Avicii kommt. Eins meiner Lieblingslieder von Avicii. Viel Spaß beim Hören.
Radiofüchse
auf
www.radiofüchse.de.
Hey Ben, wusstest du schon, dass Altona und St. Pauli für getrennte Städte waren?
Nein, das wusste ich noch nicht.
Es gab eine Grenze. Wie stellst du dir die Grenze vor?
Ich stelle mir die Grenze so vor wie eine Mauer.
Jetzt hört ihr andere Leute, wie die sich die Grenze vorstellen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Umfrage von den Radiofüchsen.
Früher waren Hamburg und Altona ja zwei getrennte Städte. Wie, glauben Sie, sah diese Grenze aus?
Ich denke mal, da war vielleicht eine Mauer. Naja, es war wahrscheinlich relativ
abgetrennt und dazwischen war nicht so viel, also außer Land und irgendwelche Bauernhöfe.
Mit so Steinen am Boden?
Vielleicht war da ja eine Mauer, könnte ich mir gut vorstellen, weil früher wurden ja Grenzen gesetzt mit Mauern.
Also da war bestimmt so ein Schlagbaum und vielleicht standen da auch irgendwie Leute so daneben. Aber ich glaube, so irgendwie so ein Schlagbaum war da.
Vielen Dank.
In Wirklichkeit gab es an der Grenze keine richtige Mauer, aber Pfeiler und Tore, zum Beispiel das Hummeltor in der Paul-Rosen-Straße oder das Nobis-Tor. Die Straße heißt immer noch so.
Ja, durchlässig. Es gab ein paar Wachhäuser, zum Beispiel im Hein-Köllisch-Platz. Heute ist da eine Kneipe drin.
So war das früher. Weißt du zufällig, ob wir jetzt gerade in St. Pauli, in Altona oder irgendwo anders sind?
Wo soll ich das wissen? Frag doch die Landkarte.
Ich benutze lieber das Radio-Navi.
Ich vertraue aufs alte Navi.
Witzig. Machen wir lieber mit Musik weiter.
Jetzt kommt Peter Fox mit dem Lied
Das Haus am See.
Hallo, hier sind Jonas und
Fiete
von den Radiofüchsen.
Wir haben Flaute.
Flaute bedeutet kein Wind. Und das ist für ein Segelschiff sehr schlecht.
Apropos, wir waren doch neulich auf einem Segelschiff. Beim Klabautermann, mir will der Name nicht einfallen. Jonas, weißt du es noch?
Nein, Fiete, ich weiß es auch nicht.
Ach so, mir fällt wieder was ein. Es war etwas mit Rick.
Ach ja, ich weiß es wieder. Rigmarigmas.
Ja genau, Ton ab für die Reportage auf der Rigmarigmas.
Hallo, wir sind die Radiofüchse und wir stehen jetzt auf der Rigmarigmas. Und das Wetter ist schlecht. Hier ist es ziemlich nass und hier sind viele Treppen. Und wir stehen jetzt vor der Kasse und suchen jetzt mal Herrn Stratenschulte.
Der ist nämlich der Chef hier.
Kommen Sie mal bitte durch, an Deck.
Wir gehen jetzt auf das Deck der Rigmarigmas.
Jetzt guckt ihr euch erstmal ein bisschen das Schiff an. Um 2:30 kommt unser Chef dann und hat dann Zeit. Aber so lange können Sie jetzt mal umgucken.
Jetzt gehen wir mal eine Treppe hoch. Wir sind jetzt vor einem komischen Teil. Das ist sehr wahrscheinlich das Navigationsgerät.
Das sieht so aus wie ein Kompass. Da ist so ein Fenster. Und links ist ein roter Klotz und rechts ist ein grüner Klotz. Wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich einen Mast. Der ist auch sehr groß.
Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Und hier haben wir ein Fenster, durch das man den Tisch sieht, an dem die Leute früher gegessen haben. Man kann von oben auf den Tisch rauf gucken und Lampen sehen. Und wenn wir uns umdrehen, stehen wir jetzt vor dem großen Steuerrad und über uns ist so ein komischer Balken. Und da ist eine Glocke, da steht Rigmarigmas drauf. Das Steuerrad ist echt groß und ich fühle mich hier wirklich wie ein Kapitän.
Es regnet so doll, wir gucken, ob wir uns jetzt drin umsehen oder so.
Okay, Emil.
Wir stehen jetzt vor der Tür. Hier steht was. Die Poop oder auch das Putdeck ist das hintere überbaute Schiffsdeck auf ein Segelschiff. In der Poop befanden sich die Wohnräume des Kapitäns und der Offiziere. Das gucken wir uns jetzt an, wie die Kapitäne gewohnt haben. Wir gehen jetzt mal rein. Der Raum sieht aus eigentlich wie im Hotel. Und hier sehen wir die Küche. Also das sieht sehr klein aus. Hier ist ein Holzofen und da steht ein alter Kessel drauf. Ich glaube, hier haben nur 2 oder 3 Leute in der Küche gearbeitet. Also der Smoothie hat hier Essen gekocht für die Mannschaft und so. Ja, und hier ist noch ein Raum. Ich glaube, der war für den Kapitän. Hier sind so alte Bücher, ein Bett, ein Schrank und ein Tisch mit 2 Stühlen und einer Bank. Und hier sind auch wieder Öllampen. Dort ist früheres Besteck, auch ein Obstteller. Da ist eine Landkarte mit Zahlen und Buchstaben. Und auf der Landkarte sind auch noch so rot, gelb, grün, blaue Punkte, wo Zahlen auch draufstehen. Ich glaube, das war zum Orientieren, wo man gerade ist. Und hier hat wohl früher der Kapitän die Landkarten aufgedeckt und sie haben sich besprochen, weil einmal gibt es da eine Bank und wieder einen Stuhl und da ist ein Globus. Es hängt auch so ein Käfig, wo ein Papagei drin ist. Der ist nicht echt, also er ist echt, aber ausgestopft. Hier steht jetzt ein Schild, Haustiere an Bord. Schweine und Hühner wurden als lebendes Proviant mitgeführt. Hühnereier und Hühner wanderten fast ausschließlich auf den Frühstückstisch des Kapitäns. Die besseren Teile des Schweines waren immer für den Kapitän und die Steuerleute reserviert. Katzen gehören zur regulären Ausrüstung auf Segelschiffen. Ihre Aufgaben waren, die Rattenplage zu dezimieren. Hunde wurden häufig von den Kapitänen gegen die Einsamkeit mitgenommen.
Wir gehen jetzt weiter und hier sind ziemlich viele Sachen. Also hier ist ein Zimmer, Funkstation. Hier sind wirklich viele Sachen, die elektrisch sind. Das sind Geräte, mit denen man sehr wahrscheinlich Nachrichten verschickt hat. Und zum Beispiel, wenn Sachen passieren, dass die durchgesagt werden. Und jetzt gehen wir weiter. Hier ist noch ein Zimmer, hier sind allerdings 3 Betten. Ein Hochbett und ein normales Bett. Und ein Schrank. Und das ist das Arztzimmer, weil hier sind ganz viele Arztgeräte. Spritzen, ein Zahnarztbohrer und Öle. Und wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt zum vorderen Schiffsteil und schauen uns das mal an. Und das, was man hier sehen kann, ist ein riesiger Anker. Schwarz, groß. Hier ist nochmal eine Abseilsache oder sowas. Damit hat man den zweiten Anker runtergelassen. Und hier sehe ich noch eine Glocke. Und ganz vorne am Mast sitzt witzigerweise eine Möwe, die ganze Zeit den Kopf hin und her macht. Und von hier sieht man auch gut den Hafen und auch ein bisschen von der Stadt. Wir gehen jetzt Treppen runter, dabei sind wir sehr vorsichtig. Hier ist es nämlich ziemlich klitschig beim Regen. Und jetzt gehen wir mal wieder unter ein Dach. Und hier sehen wir jetzt noch ein Sextant, ein Leinschießgewehr, eine Leuchtpistole, eine Schleppblock und ein Optant, ein Chromometer. Und jetzt machen wir gleich ein Interview mit dem Chef der Rigmarigmas.
Das war eine Reportage von Emil und
Paul.
Schiff ahoi!
Das war unsere Reportage von der Rigma Rigmas an den Landungsbrücken. Ihr könnt sie jeden Tag von 10 bis 18 Uhr besuchen. Aber wenn ihr echte Seeleute werden wollt, dann passt gut auf, denn jetzt kommt unser Seefahrtlexikon.
Was ist eigentlich?
Ein Knoten.
Ist doch klar, wenn man zwei Bänder miteinander vertüdelt.
Mensch, Emil, ich meinte doch nicht den Knoten, sondern den seemännischen Knoten.
Ach so. Ein Knoten ist die Geschwindigkeit, wenn ein Schiff in einer Stunde 1,8 Kilometer weit gefahren ist. Dann sagen die Seeleute, das Schiff ist ein Knoten gefahren. Das heißt so, weil man früher Knoten in ein Tau gemacht und das Tau ins Wasser gelassen hat, um zu messen, wie schnell das Schiff ist.
Ich bekomme langsam Hunger. Gibt es eigentlich eine Küche auf einem Schiff?
Eine Küche nicht, aber eine Kombüse.
Ich frage mich, wer da kocht.
Der Smoothie.
Das war lecker, Herr Smoothie. Kann ich mich hier irgendwo ausruhen?
Na klar, geh unter Deck.
So, dann leg ich mich mal in die Kajüte. Gibt es hier auch Geschichten zum Einschlafen?
Nein, eigentlich nicht. Aber wenn dir jemand Seemannsgarn erzählt, dann hörst du auch Märchen. Weil das Lügengeschichten sind, die sich Seeleute erzählt haben. Fiete, weißt du eigentlich auch, was raffen und hissen bedeutet?
Na, raffen ist doch klar. Es bedeutet, man kapiert etwas. Ich raff das nicht, heißt, ich kapiere das nicht.
Fiete, ich meine was anderes.
Ach so, ich glaube, das sind Begriffe aus der Segelschifffahrt. Raffen bedeutet da, dass das Segel eingeholt, also heruntergeholt wird. Und hissen bedeutet, wenn man das Segel hochzieht und in den Wind lässt. Aber wenn kein Wind weht,
dann nennt man das Flaute.
Ich würde das ja großes Pech nennen.
Als wir auf der Rigma Rigmas waren, haben wir auch jemanden getroffen, der sich richtig gut auf dem Schiff auskennt.
Und zwar Herrn Stratenschulte. Wir haben ihn interviewt und hoffen mal, dass er uns keinen Seemannsgarn erzählt hat. Los geht's!
Wir sind jetzt hier und wir fragen mal Herrn Stratenschulte, wo wir hier sind. Wo sind wir hier eigentlich?
Wir sind hier auf der Rigma Rigmas im Bordbüro.
Wir haben ganz viele Fragen an Sie. Woher hat die Rigma Rigmas ihren Namen?
Von einem kleinen Jungen, der damals 4 Jahre alt war. Das war der Enkel des Besitzers der Werft, also der Werkstatt, auf der die Rigma Rigmas gebaut wurde. Und da hat der Großvater gesagt, damals 1896, also vor 119 Jahren, das nächste Schiff, was bei uns fertig wird, das wird auf den Namen meines Enkels getauft und der hieß Rigma Rigmas.
Warum ist die Rigma Rigmas in Hamburg?
Weil sie Anfang der 1980er Jahre hierher geschleppt wurde und ein Hamburger Kaufmann hatte die Idee, ein solches Museumsschiff hier in den Hamburger Hafen zu legen.
Wie lange ist das Schiff gefahren?
Das Schiff ist 1896 gebaut und ist 1962 außer Dienst gestellt worden, ist also knapp 70 Jahre lang gefahren.
Wie viele Menschen brauchte man früher, um das Schiff zu fahren?
Als wir noch Frachtensegler waren und 3000 Tonnen Fracht transportiert haben, hatte das Schiff 24 Mann Besatzung. Übrigens, wenn ich Mann sage, meine ich auch Mann. Frauen an Bord gab es vor über 100 Jahren nicht. Wir haben aber nicht nur eine Zeit als Frachtensegler gehabt, sondern wir haben auch eine Zeit gehabt als Segelschulschiff der portugiesischen Marine. Da waren viel mehr Männer hier an Bord. Da waren etwa 185 Kadetten an Bord, so nennt man die Offizieranwärter der Marine, also sozusagen die Auszubildenden, die Schüler, und nochmal etwa 40 bis 45 Mann Ausbilder.
Fährt die Rigma Rigmas eigentlich heute noch?
Selbstständig fährt sie nicht mehr, nur alle 7 Jahre müssen wir in die Werft, also meistens zu Blohm und Voss auf der anderen Elbseite, und da werden wir dann von 2 Schleppern hingezogen.
Hätte das Schiff schon mal einen Unfall?
Nein, also nicht soweit wir das wissen.
Die Rigma Rigmas ist ja ein Segelschiff. Hat sie trotzdem einen Motor?
Ja, wir hatten 2 Motoren, aber erst ab 1930, also rund 34 Jahre, nachdem das Schiff vom Stapel gelaufen ist. 1930 wurden hier 2 Dieselmotoren eingebaut. Einer davon ist heute noch erhalten. Könnt ihr unten im Schiff besichtigen.
Der Anker ist ja riesig. Ich habe den schon angeschaut. Und wer hat den eigentlich runtergelassen?
Also das haben die Matrosen gemacht. Die Rigma Rigmas hat allerdings nicht einen Anker, sondern sie hat 2 Anker. Jeder dieser Anker wiegt etwa 2,5 Tonnen, also ist richtig schwer. Und außerdem hängen diese Anker an einer ganz schweren Metallkette. Der Anker wurde gelöst und dann wurde er an dieser Kette ins Wasser gelassen. Das Runterlassen war eigentlich noch relativ einfach. Das geht durch das Gewicht des Ankers sozusagen automatisch. Aber das Hochhieven des Ankers, das Lichten des Ankers, das war richtig harte Arbeit. Da mussten alle Mann mit anpacken und mussten den sogenannten Ankerspiel drehen. Das ist dieses runde Ding, was ihr vorne auf dem Backdeck euch angucken könnt.
Und was wurde transportiert?
Also es wurde ganz viel Reis transportiert, weil die Familie Rickmers damals vor über 100 Jahren dieses Nahrungsmittel nach Deutschland eingeführt hat. Das war damals ganz modern und ein ungewöhnliches Lebensmittel, das gab es noch nicht so sehr. Außerdem hat dieses Schiff Kohle transportiert, es hat Düngemittel transportiert und es hat sogar Petroleum transportiert. Wir waren also auch mal ein Tanker, aber nicht so wie das heute ist mit großen Tanks, sondern dieses Petroleum war in Blechkannen. In jeder Blechkanne waren 16 Liter Petroleum und die wurden dann in solchen hölzernen Boxen aufeinander gestapelt.
Und zum Schluss noch eine ganz andere Frage. Warum heißen Lügengeschichten eigentlich Seemannsgarn?
Das kann ich euch auch nicht sagen, aber ich kann euch ein bisschen Seemannsgarn erzählen. Zum Beispiel die Geschichte von dem Kielschwein, was man ganz unten im Schiff suchen muss und was regelmäßig gefüttert werden muss. Oder von dem Kapitänssarg, der auf dem Achterdeck steht, da wo das große Steuerrad ist, wo der Kapitän sich reinlegen musste, wenn er mit dem sinkenden Schiff unterging. Und so ähnliche Geschichten gibt es hier auf der Rickmer Rickmers natürlich viele.
Vielen Dank für das Interview.
Hallo, hier sind Fiete
und Emil.
Wir waren gerade auf der Rickmer Rickmers und
haben Herrn Stratenschulte interviewt.
Und jetzt kommt wieder Musik von Maroon 5
mit dem Lied Animals. Das ist eine Musik
von Jonas.
R-A-D-I-O
Radio
F-Ü-C-H-S-E
Füchse.
Wir sind die
Radiofüchse
auf www.radiofüchse.de.
Hier sind die Radiofüchse aus der Grundschule Tannenstraße auf SSK 93,0.
Paul, wir haben doch eine Umfrage auf der Straße gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, was das Thema war.
Und du?
Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich glaube, es fängt mit Z an.
Zu, Zaubern, Zahlen, Zeitung, Zeit.
Ich weiß es wieder, es ist die
Zukunft.
Genau, wir wollen von den Leuten mal wissen, wie sie sich die Zukunft vorstellen.
Ton ab!
Wie stellen Sie sich die Zukunft vor im Jahr 2999?
Also ich glaube, wir haben da fliegende Autos.
Ich hoffe, dass die Welt besser wird, dass wir mehr kommunizieren können mit den Menschen. Dann sollte es eigentlich besser werden.
2999, meine Güte. Da ist das Wissen der Menschen so weit, dass sie einfach Bescheid wissen über alle möglichen Sachen und den Körper so genau kennen, dass eigentlich jeder ein Mediziner ist und jeder ganz viel über die anderen Menschen weiß, ja, und nicht mehr so viel Angst vor den anderen Menschen hat und sich auch nicht mehr so viel überlegt, was denken die ganzen Menschen über einen, weil die haben dann auch verstanden, eigentlich denken ja alle das Gleiche. Und ja, die Zeit, wo die Menschen einfach die Gedanken in Worte packen. Direkt, wenn sie jemanden kennenlernen.
Ich glaube, dass unsere Welt da nicht mehr existiert.
Hallo.
Hallo.
Glauben Sie, dass es in der Zukunft nochmal Krieg gibt?
Ja, ganz bestimmt, ja. Es laufen ja immer noch Kriege, Bürgerkriege. Und ja, es gibt erstmal gibt es noch Krieg und dann hört es auf.
Und warum?
Ja, weil die Leute einfach erkennen, ne? Krieg ist einfach bescheuert. Ne? Also das ist, wie Jesus gesagt hat, man hält die eine Backe hin und kriegt eine ab und dann hältst du die nächste Backe einfach hin. Ja? Und dann hört der Krieg schon auf. Aber wenn du immer auf Rache machst, so, dann geht es ja immer nur hin und her. Das ist einfach wie auf dem Schulhof. Und in dem Stadium befindet sich die Menschheit leider im Moment. Aber das hört dann einfach auf. Ja? Also Liebe und nett sein zu Menschen ist viel schöner als einfach nur, du bist blöd. Und eigentlich ist alles nur ein Schrei nach Liebe oder Liebe. Deswegen, und es wird mehr Liebe, sage ich.
Ja, leider bestimmt. Ich glaube, das hört nicht so schnell auf. Weil die Leute Krieg um alles Mögliche führen, weil es Idioten gibt, weil manche Leute nichts haben, weil andere Leute so viel haben und die sich dann darüber in die Haare kriegen?
Ja, das glaube ich. Weil es zu viele unterschiedliche Kulturen, Religionen und Auslegungen dessen gibt und ich glaube, dass die Menschen einfach nicht gewillt sind, sich zu vertragen.
Ist schwer zu sagen, weil ich denke, da hat viel mit Politik zu tun, mit Religion, dass hier wirklich der Krieg entsteht im Nahen Osten. Und wir sollten eigentlich eine Lösung finden, dass alle Parteien ja an gleichen Strick ziehen. Und dann sollte es gehen, aber man soll die Hoffnung nie aufgeben.
Hallo, hier sprechen Metehan
und Jonas. Metehan, wie stellst du dir die Zukunft vor?
Ich stelle mir vor, dass es viel mehr Elektrizität gibt und fliegende Autos und weniger Grün. Und du, Jonas?
Ich stelle mir vor, dass Kinder in der Zukunft mit ihrem eigenen kleinen Flugzeug zur Schule fliegen können. Auch das Einkaufen wird in der Zukunft ganz anders sein. Darüber haben Metehan und ich einen Bericht für euch gemacht. Wir haben uns mit dem Thema Einkaufen in der Zukunft beschäftigt. Die Kassen in den Supermärkten sind neu und funktionieren anders als heute. Es wird alles von alleine eingescannt. Man muss nichts mehr auf das Band legen. Und es wird mit dem Handy bezahlt. Deswegen geht es ganz schnell. In Südkorea kann man ganz bequem Lebensmittel online kaufen. Zum Beispiel, während man auf die Bahn wartet, kann man alles in virtuellen Supermärkten einscannen und online kaufen. Die Lebensmittel werden dann nach Hause geliefert.
Im Supermarkt zeigt ein freundlicher Roboter den Weg. Man sieht Bilder von Fischen auf dem Boden und man hört Möwen und das Meer. Durch diese Effekte kriegt man Hunger. Der Einkaufswagen kann alleine die Einkaufssachen mit den Roboterhänden in den Wagen packen und man darf alles ausprobieren. Keine Lust einzukaufen? Dann kümmert sich der Kühlschrank von alleine. Wenn die Milch alle ist, geht der Kühlschrank ins Internet und bestellt. Und der Kühlschrank hat auch einen Herd, der für dich kocht, was du möchtest. Aber nur, wenn der Kühlschrank die Zutaten findet. Aber durch die neue Technik wird alles teurer. Wenn ihr mehr Informationen zum Einkaufen in der Zukunft haben wollt, dann sucht bei FragFin nach Einkaufen in der Zukunft.
Mensch, Ben, stell dir mal vor, in ein paar Jahren wird so ein Kühlschrank bei mir immer voller Eis sein, weil der von allein bestellen kann. Und wie wird dein Kühlschrank aussehen?
Bei mir wäre so ein Kühlschrank immer voll mit Kuchen. Emil, das wird bestimmt ganz spannend. Gleich hören wir noch was über die Energie in der Zukunft.
Aber vorher kommt Musik von Deichkind.
Leider geil.
Wir sind die
Radiofüchse.
www.radiofüchse.de.
Hallo, hier ist Jonas von den Radiofüchsen aus der Schule Tarnstraße. Vite und Liam haben sich über die Energie der Zukunft informiert. Dafür kam sogar ein Energieexperte von Greenpeace zu uns. Die Leute von der Umweltschutzorganisation Greenpeace meinen nämlich, dass es im Jahr 2050 nur noch Energie aus Sonne, Wind und Wasser geben könnte. Der Experte heißt Niklas Schiener. Und welche Fragen und Antworten es gibt, das hört ihr jetzt.
Hier ist jetzt Niklas Schiener. Er ist Energieexperte bei Greenpeace. Stimmt es, dass die gesamte Welt ab 2050 nur noch mit Sonnen-, Wind- und Wasserenergie versorgt werden kann? Und wie soll das funktionieren?
Hallo erstmal. Was wir heute haben, ist ja so, dass wir sehr viele große Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke haben. Kohlekraftwerke sind ganz einzelne Kraftwerke. Hier der Elbe entlang stehen verschiedene Atomkraftwerke. In München unten stehen Atomkraftwerke. Die stehen aber immer ganz nah an Städten dran. Und das Ganze gibt es auch mit Kohlekraftwerken. Es gibt ganze Regionen in Deutschland rund um Köln, Essen, Ruhrgebiet. Da stehen lauter Kohlekraftwerke drinnen. Und von dem will man eigentlich weg. Man will eigentlich dorthin gehen, dass es nicht ein großes Kraftwerk gibt, was eine ganze Stadt versorgt, sondern dass eigentlich jedes Haus sich selber versorgen kann. Das heißt, wenn du in einem Haus wohnst mit 5 bis 6 Wohnungen, dann reicht alleine die Energie, die man oben mit Solaranlagen aufs Dach legt, die würde schon ausreichen, um dieses Haus zu versorgen. Die Idee ist es, wegzugehen von diesen ganz großen Anlagen, die erstens bei Atomkraftwerk gefährlich sind, bei Kohlekraftwerk sehr, sehr schmutzig sind, und dorthin zu gehen, dass man in sehr kleine Anlagen geht, Windkraftanlagen, dass ein Windrad wird zu einer Stadt gebaut mit 2, 3 Windanlagen zu jeder größeren Kommune, und mit Solaranlagen wird der Rest gemacht. Und so soll das weltweit aussehen die ganze Zeit. So soll das immer mehr verteilt werden. Man hat immer das Gefühl, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, dann gibt es keinen Strom plötzlich. Aber das stimmt nicht, weil die alle vernetzt sind untereinander. Und irgendwo weht immer Wind. Und der kann auch meistens ausreichen dafür, den Strom in sehr, sehr vielen Zeiten des Jahres eigentlich zu generieren, der für uns auch ausreichen wird. Und der Vorteil ist, wir haben keine gefährliche Atomkraft mehr, wir müssen keine Angst haben vor einem Atomunfall, es gibt keine Kohlekraftwerke mehr. Kohlekraftwerke haben das Problem, dass es sehr viel Staub gibt in der Stadt, das heißt, dass du sehr schnell krank werden kannst. Du kriegst Husten, du kriegst Schnupfen davon, du kriegst Kopfschmerzen davon, alles das würde eigentlich wegfallen, weil Solarenergie und Windenergie sehr saubere Energieformen sind.
Wir haben gelesen, dass Sonnenenergie auch in Stein und Wasser gespeichert werden kann. Wie funktioniert das?
Es ist so, dass Wasserkraftwerke, so funktionieren, dass die überschüssige Energie, die es oft gibt, wenn du zum Beispiel an ein Atomkraftwerk denkst, dann läuft es die ganze Zeit, rund um die Uhr, 24 Stunden, die ganze Nacht durch, den ganzen Tag durch, egal ob wir Strom brauchen oder keinen Strom brauchen. Die produzieren Strom, 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 und auf der anderen Seite nimmt den Strom aber keiner ab. Das heißt, wenn in der Nacht keine Haushaltsgeräte laufen, der Fernseher nicht läuft, der Herd nicht läuft, die Waschmaschine nicht eingeschaltet ist, braucht man eigentlich gar keinen Strom, und die produzieren aber trotzdem, weil sie so ganz unflexibel sind. Und das wird dann mit einem Wasserkraftwerk, in einem Pumpspeicherkraftwerk, den Berg rauf gepumpt, diese überschüssige Energie, und dann ist oben Wasser. Und das Wasser bleibt dort oben, bis man wieder Strom brauchen kann. Dann wird es nämlich runtergelassen und damit wird wieder Strom erzeugt. Das heißt, die unnützige Energie, die man danach gar nicht braucht, wird raufgespeichert, und am Tag, wenn du in der Früh aufstehst und deine Mutter macht Frühstück oder der Vater macht Frühstück, es wird der Herd eingeschalten, es wird der Wasserkocher eingeschalten, dann wird der Strom dazu gebraucht, indem man einfach das Wasser von oben wieder runterlässt und damit Strom erzeugt. Und dasselbe gibt es auch mit Kiesel, aber das ist ganz am Beginn der Entwicklung. Mit Wasser gibt es schon seit langer Zeit.
Brauchen wir in der Zukunft noch Strom aus Atomkraft?
Nein, brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchten schon die ganze Zeit keinen Strom aus der Atomkraft, und wir können eigentlich jederzeit davon aussteigen. Eigentlich hat ja Deutschland beschlossen, dass sie in den nächsten Jahren aus Atomkraft aussteigen wollen, haben auch schon einige Atomkraftwerke abgeschalten und wollen das in den nächsten 4, 5 Jahren machen. Was man aber sieht, ist allerdings, dass man es eigentlich jetzt schon gar nicht braucht. Wir haben so viel Strom, wir haben viel mehr Strom, den wir jedes Jahr produzieren, viel mehr Strom, als wir brauchen. Das heißt, wer braucht diese Atomkraftwerke? Wir könnten sie jederzeit abschalten. Warum müssen wir jetzt 3, 4 Jahre warten, bis sie abgeschalten werden? Wir könnten sie jederzeit abschalten. Und so ist es weltweit auch. Es gibt einzelne Länder, die haben sehr, sehr viel Atomkraft drinnen. Vor allem Japan ist so ein Beispiel, aber auch Frankreich. Und da ist natürlich der Weg, bis man alle Atomkraftwerke abgeschalten hat, schon länger als in Deutschland. Aber brauchen tut man das Ganze nicht, weil mit Sonnenenergie und Windenergie ist es heute schon billiger, es ist sauberer und es geht auch schneller, das zu produzieren.
Kann man den Klimawandel noch stoppen?
Den Klimawandel können wir dann stoppen, wenn wir uns alle zusammenreißen ein bisschen, und inklusive auch der Bundesregierung. Das heißt, wir müssen aufhören, schmutzigen Strom zu verbrauchen, weil Kohlekraftwerke produzieren sehr viel Staub, das heißt, man wird sehr schnell krank davon, aber sie machen was Zweites, sie zerstören das Klima. Es gibt nichts, was so sehr das Klima zerstört, wie Strom, der aus Kohlekraftwerken kommt. Da gibt es in Deutschland sehr viele davon. Und die müssen wir möglichst rasch abschalten. Und das müssen auch andere Länder machen. Wir haben ja die erneuerbaren Energien, wir haben ja Windenergie, wir haben ja Strom aus Solarenergie. Wenn man anfangen würde, das abzuschalten, dann werden wir den Klimawandel auch aufhalten können.
Was tun Sie selber, um Energie zu sparen?
Also erstens einmal, es gibt so mehrere Sachen, die man nicht haben sollte. Erstens ein Auto, wenn man es nicht braucht. Und wer in der Stadt herinnen wohnt, braucht eigentlich nicht wirklich ein Auto. Gibt ja U-Bahn, gibt einen Bus, gibt Fahrräder, warum brauche ich ein Auto hier? Das spart schon mal sehr, sehr viel Strom und Energie. Das zweite ist, dass ihr euch fragt, der Strom, der aus der Steckdose kommt, wie wird denn der produziert? Wo kommt denn der her? Kommt der aus einem Kohlekraftwerk, was den Klimawandel vorantreibt? Oder kommt der aus einem Atomkraftwerk, was ja noch schlechter wäre? Oder kommt der aus erneuerbaren Energien, aus Windenergie, aus Sonnenenergie? Oder sonst woher. Das kann man ganz normal, gibt es ganz normale Verträge, wo man den Strom ganz normal bestellen kann und sagen, ich möchte nur Wasserkraft, Sonnenenergie oder Windenergie haben und sonst nichts. Und dann, glaube ich, geht es darum, dass man versucht, selber Strom zu sparen. Handy-Ladegeräte ausstecken, den Computer und den Fernseher nicht auf Standby schalten, sondern Stecker ziehen oder so einen Kippschalter einbauen lassen, wo man die Steckdose einfach so einen Kippschalter hat. Würde viel Strom sparen. Nicht nur euch, sondern auch den Taschen, den Geldtaschen eurer Eltern.
Das war unser Interview mit Niklas Schienerl von Greenpeace. Vielen Dank.
Gerne. Dankeschön.
Ganz schön cool, dass Herr Schienerl von Greenpeace zu uns gekommen ist.
Ich finde es auch gut, vor allem, dass wir ihn interviewen konnten.
Nun aber weiter im Programm mit Musik von Yolanda Be Cool.
Und dem Lied Reno Speak Americano.
R-A-D-I-O Radio
F-U-C-H-S-E
Füchse.
Wir sind die
Radiofüchse
auf www.radiofüchse.de.
Jetzt ist unsere Sendung leider vorbei. Wir hoffen, sie hat euch gefallen.
Wenn Sie mehr über die Radiofüchse erfahren wollen, dann klickt rein bei www.radiofüchse.de, aber im Internet wird es UE geschrieben.
Jetzt kommt Mark Foster mit dem Song Au revoir.
Aber erstmal grüßen wir alle schön und sagen dann Tschüss.
Ich bin Paul und ich grüße meine Eltern und meine Freunde. Tschüss.
Ich bin Ben und grüße meine Eltern und meine Schwestern und meine Freunde und meine Lehrerin.
Ich bin Jonas und grüße meine Eltern.
Liam ist leider krank und wir grüßen ihn und seine Eltern.
Ich grüße meine Familie und Freunde und meine Lehrerin Frau Stein.
Ich grüße meine Familie und Frau Gaul und Herr Niklas.
Ich bin Kasper und tschüss, Papa.
F-U-C-H-S-E Füchse.
Wir sind die
Radiofüchse
auf www.radiofüchse.de.